Es muss nicht jeder Moment hochspektakulär sein. Na, das ist ja immer so dieses, und wenn mein Leben jetzt so spektakulär ist und mein Job nicht spektakulär und die Welt verändert. Nee, manchmal ist es auch einfach nur gut, da zu sein.
So, hallo Volker, grüß dich.
Ja.
Haben wir es geschafft nach dem ein oder anderen Anlauf und haben uns zum Anlass auch dein neuestes Buch genommen, dass wir dieses Gespräch hier miteinander führen. Ja, danke für dich, danke für vieles. Ich kenne dich schon gefühlt ewig, gefühlt seit dem ersten Buch. Ich kann mich sogar erinnern, weil ich hatte damals für ein Magazin gearbeitet und da hatte ich dieses Rezessionsexemplar in den Händen. Und
Okay.
damals hieß es, wollen wir nicht den jungen, wilden Ayurveda-Koch dazu nehmen? Da war gerade in der normalen Küche diese Tattoo-Kochs und so. Und da hieß es, du warst der junge Wilde. Ja, jetzt habe ich schon verraten, du bist auch Ayurveda-Koch. Es gibt Kochbücher. Aber sei so lieb, erzähl doch meiner Community, die uns hier zuhören, zuschauen, ein bisschen, wer bist du? Woher kommst du? Was hat dich dahin getrieben? Was hat dich zurückgebracht? All diese Dinge, die spannend.
Okay, ja, also erstmal die Tattoos gibt's immer noch. Ja, das Thema jetzt so mit 46 ist so mit jung und wild. Ja, die Nummer ist so ein bisschen durch. Also so mittelalt, aber wild. Ja, immer noch so ein bisschen, also ungezähmt, Freigeist, das Thema
Ja.
immer noch. Ja, ganz kurz, also wo ich herkomme, also sitze im Prinzip, man sieht es hier so mit Ansatz bei uns in der Kochwerkstatt, in der Kochschule im schönen Heppenheim. Das ist in Südhessen, in Deutschland, also so grob zwischen Heidelberg und Frankfurt an der hessischen Bergstraße. Also eine sehr schöne Gegend. Hier in Sichtweite ist die Starkenburg und Weinberge, also eine sehr angenehme Ecke. Aufgewachsen bin ich 5 Kilometer in diese Richtung, in dem netten kleinen Örtchen Lorsch. Ja, kennt man vielleicht von der Autobahn, also die deutsche Autobahn langfahren, die A67, oder wer kulturell interessiert ist, was ganz spannend ist, weil die Wiege der europäischen Klosterheilkunde stand in Lorsch, weil das Lorscher Arzneibuch, so das Standardwerk der Klostermedizin, wurde 5 Kilometer von hier geschrieben. Also da gibt es schon wahrscheinlich unbewusst so eine Verbindung daher. Ja, habe dann so die ersten 32 Jahre meines Lebens in dem beschaulichen Örtchen verbracht, um dann 2009 ja so einem kleinen Drang, so einem Ruf zu folgen und zu sagen, ich würde gern noch mal was anderes machen, und habe mich dann so ein bisschen quasi auf die Walz gemacht. Also liegt vielleicht auch in der Familie. Mein Vater war Zimmermann, mein Opa war Zimmermann. Also hier steht auch noch hier ein Modell von meinem Vater. Ja, mit dem Meisterbrief von meinem Opa. Und Zimmerleute schickt mir auch auf die Walz, und das habe ich dann auch gemacht und bin dann weg und war dann ein bisschen unterwegs, war in München, war in Berlin, war in Wuppertal und Kassel unterwegs. Und habe in der Zeit, ja, seit 2009 sind dann quasi jetzt 13 Bücher entstanden, habe 4 Cafés und 4 Kochschulen hochgezogen, bin insgesamt 10-mal umgezogen, um dann wieder, ne, die typische Oh, wie schön ist Panama Story, dann wieder zurück in der Heimat auch zu landen, was, glaube ich, auch mal ganz wichtig ist, dass man sich von sich selber emanzipiert und sich von seinen eigenen Komplexen so befreit, um dann wieder entspannt in die Heimat zu kommen. Und ja, mit dem Ayurveda, ja, warum Ayurveda, das lag auch schon so ein bisschen, glaube ich, in der Wiege, weil ich bin Küsterssohn oder Mesner, ne, wie man so im Süddeutschen oder auch bei euch, glaube ich, sagt.
Ja, genau.
Also ich bin im positiven Sinn gut katholisch aufgewachsen, also auch das steckt so ein bisschen in der DNA, also dieses Thema übergeordnet, dass es was gibt, was größer ist wie wir oder wie ich, das fand ich jetzt nie bedrückend, sondern eher befreiend, weil ich natürlich auch Dinge in der Kirche tun durfte, die sonst keiner darf. Also Tretroller fahren, Fußball spielen und so. Also private Depeche Mode Partys nachts feiern. Also das war für mich immer ein Raum, der nie negativ belegt war. Und zusätzlich kam da noch, dass mein Dad, damals war ich 13, kam die Diagnose Knochenkrebs. Und die Prognose damals waren 6 Monate. Da wurden dann aber im Endeffekt noch 11 Jahre raus. Weil er auch von einem Arzt behandelt wurde. Also wir würden das heute Heiler nennen. Also ein ganz normaler Kassenarzt. Der aber schon damals mit einem TCMler gearbeitet hat, mit einer russischen Geistheilerin gearbeitet hat. Also alles das, was ja auch so die DNA des Ayurveda ausmacht. Und ja, als es damals losging, eben war ich schon 13 und dann habe ich mir geschworen, wenn man das so jeden Tag mitbekommt über 10, 11 Jahre, also bis er dann gestorben ist, 2001, war dann so mein Wunsch, irgendwann, wenn ich mal groß bin, will ich mal was tun mit dem, was ich kann, um Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, zu helfen. Und ja, dann kam das so, wie ich dann weg bin, mit der Intention, ich will jetzt Ayurveda machen, 100%. Und da kam dann ja, war ja auch nicht von Büchern zu denken. Also ich bin 2009 dann weg von hier mit einem Startkapital von 245 €. So, und bin dann weg nach München und habe mich dann irgendwie über Wasser gehalten, mit allen möglichen Jobs und Retreats bekocht. Und bis dann 2010, da hatte meine damalige Lektorin einen Text von mir gelesen im Internet, in einem Blog zum Thema Ernährung und Kochen. Weil seit 2007 ist da mein Claim, koch dich glücklich mit Ayurveda. Ja. Die fand das irgendwie ganz spannend. Und da hatte ich was dazu geschrieben. Und darauf ist dann ein Verlag aufmerksam geworden und das war dann die Geburtsstunde von Koch dich glücklich mit Ayurveda, das war 2011, das war so die Geburtsstunde quasi des jungen Wilden und dann sind in der Zwischenzeit ein paar Bücher entstanden, bis jetzt eben auch Nummer 13.
Sehr erfolgreiche Bücher, also du gehörst ja wirklich zu den erfolgreichsten Kochbuchautoren überhaupt im deutschsprachigen Raum.
Ja, also innerhalb des Ayurveda. Also sagen wir, es ist jetzt weit entfernt von Jamie.
Ja.
Aber für die innerhalb der Nische, in der Nische ist
schon
es
schon ziemlich gut. Ja, schon ziemlich gut. Wie kam es jetzt dazu? Das ist also der Ayurveda Lebenskompass. Wie kam es jetzt dazu, ein Nicht-Kochbuch zu schreiben? Was ist die Motivation dahinter?
Also zum einen ist es natürlich so, wenn du wie eine Band gefühlt über 10, 12 Jahre immer dieselben Songs spielst, ist es auch mal schön, was Neues zu machen. Und dann hat ja schon immer in all meinen Kursen und auch in den Büchern vorher schon immer noch ein anderer Vibe ist da mitgeschwungen, hat da mitgeklungen, dass Ayurveda eben viel, viel mehr ist, wie das, was nur in den Kochtöpfen passiert, sondern Ayurveda so als ganzheitlicher Lebensentwurf, wo ja alle Bereiche des Lebens auch dazu zählen. Und da habe ich in den Kursen gemerkt, das kommt ganz gut an. Also es dockt auch an, eben ausgehend, finde ich auch einen schönen Begriff, im Ayurveda eben das Vasta, also in sich ruhen, finde ich einen schönen Begriff per Definition, dass derjenige als gesund oder heil gilt, der in sich ruht. Ja, das fand ich einen schönen Begriff. Und dann auch im Ayurveda, man hat da ja auch einen pragmatischen Ansatz. Also das ist ja, glaube ich, auch immer noch so ein Missverständnis, dass Ayurveda relativ pragmatisch ist und wenig verschwurbelt oder von einer ganz anderen Welt kommt, sondern es hat einen ganz handfesten Ansatz. Weil das ist ja immer die Frage, ja, es geistern so Begriffe rum, gutes, ganzheitliches Leben, Glück, gelingendes Leben, das ist ja so, das kann so alles so nix sein. Und im Ayurveda gibt's dann Empfehlungen, deshalb haben wir uns auch auf Kompass geeinigt. Also es ist jetzt nicht der ultimative Glücksratgeber. Also ich weiß, das läuft gut in der Verlagswelt. Jeder Verlag, jeder Coach will so die 5 Schritte zum ultimativen Glück. Ist in der praktischen Umsetzung ein bisschen schwierig, weil meine 5 Schritte mögen für mich funktionieren, aber vielleicht nicht für jemand anderen. Und im Ayurveda, es bietet einen Kompass, also eine Orientierung. Das heißt, wenn ich in einer Phase des Lebens stecke und nicht mehr so wirklich weiß, wo geht's jetzt hin, was ich sehr gut nachvollziehen kann, war die jetzt die Handreichung zu schreiben. Also mal die 10 großen Aspekte, der Ayurveda auch beschreibt, aufzugreifen und mal ein paar Impulse zu geben, dass man einen Ansatzpunkt hat. Ja? Also unser Bild ist dann immer, hängt auch hier in der Decke in der Kochschule, so ein kleines Mobile. Im Prinzip ist die Idee wie bei einem Mobile auch, weil wenn du bei einem Mobile einen Punkt, eine Stelle berührst und anstößt, gerät ja alles in Bewegung. Ja, es ist egal, wo du es berührst. Such dir einen Punkt aus und alles gerät in Bewegung. Und das ist ja oft im Negativen auch so. Also wenn mal ein Ding aus dem Lot gerät, es ist ab selten, dass Leute hier sitzen, wo die Beziehung eine Katastrophe ist, die aber total happy sind mit ihrem Job, die total gut schlafen, die sich um ihre Ernährung kümmern, die total gut meditieren. Also im Regelfall ist es ja wie eine Lawine. Wenn eins in Rutschen gerät, dann sind ja oft andere Aspekte in Mitleidenschaft gezogen. Umgekehrt funktioniert es aber genauso. Also ich muss mir nicht 10 Dinge raussuchen, sondern wenn ich mir einen aussuche, wo ich mich hingezogen fühle und stoße das an, gerät auf einmal das ganze Konstrukt in Bewegung. Und das war so die Geburtsstunde zum Kompass.
Was ist denn so jetzt aus deiner Erfahrung und aus dem Miteinander mit den Menschen, welche sind denn dann doch die maßgeblichsten Dinge, die man da in Bewegung bringen könnte, jetzt aus deiner Seelenheilsamkeit?
Also, wenn man es ganz pragmatisch sieht, so für den Lebensalltag, also 2 Dinge, die sowieso passieren, um die ich mich bewusst oder unbewusst kümmern kann, ist zum Beispiel Atmung. Ja, also das ist ein Ding, das passiert sowieso jeden Tag unbewusst. Also das ist ein ganz konkretes Ding, wo ich sagen kann, okay, atmen muss ich sowieso. Ja, und dann ist die Frage, lasse ich mich drauf ein, nutze ich es als bewusstes Tool oder lasse es einfach so verstreichen? Und der nächste Bereich natürlich auch meine DNA ist das Thema Kochen und Ernährung. Also dieses Geschenk, das wir Körper nennen, irgendwas muss ich da sowieso reintun. So. Und auch da ist jetzt einfach nur die Frage, so dieses so Mindset, ich kann irgendwas reintun, weil der Körper macht ja ganz viel mit. Also es ist ja unfassbar, wie viel Müll dieses Wunderwerk aushalten kann. Ja, also auch da ist die Entscheidung, was führe ich mir zu und auch da mit welchem Mindset mache ich das. Ne? Also habe ich Handy an, Fernseher an und schmeiß irgendwas rein und stopf irgendwas rein oder achte ich ein bisschen auf die Dinge. Und das sind so ganz konkrete Sachen, weil alles, was so ist mit Beziehungen und Tätigkeiten, also die nächste Ebene, da wird es dann schon sehr speziell, aber pragmatisch atmen und ernähren muss ich mich sowieso, egal in welcher Lebenssituation ich mich befinde. Und das sind auch Dinge, also Handwerk, da kann ich mich halt auch drum kümmern. Also das liebe ich so am Kochen, egal in welcher Situation ich bin. Also auch die letzten 12 Jahre, wo auch mal relativ viel Action war, hätte ich da nicht das Kochen gehabt, hätte es mich, glaube ich, auch schon längst weggeweht. Weil Kochen ist immer so, weißt du, der Karotte ist egal, wie ich drauf bin, das fängt immer wieder von vorne an. Ja. Also Gemüse schneiden, zubereiten, das ist so ein Ritual. Egal, ob du den Highflyer hast und hältst dich für den Größten oder ob es dir total scheiße geht, Kochen stellt die Uhr wieder auf Null und sagt so, es fängt jetzt an. Ich muss meine Kartoffel schälen, ich muss meine Gemüsebrühe ansetzen. Also es bringt so eine schöne, erdende Normalität rein und über die Hände kann ich dann auch wieder meinen Kopf so ein bisschen runterfahren. Deshalb habe ich natürlich ein Faible fürs Kochen.
Kann ich gut bestätigen, weil ich koche irrsinnig gern und jeden Tag Punkt mittags für die Familie. Und mich holt das auch runter. Also es erdet mich, es mittet mich. Ich möchte mir nie auf Dauer Essen kommen lassen oder irgendwo hingehen, weil es mir für mich wie eine spirituelle Praxis, ne? Kochen so in der Mitte des Tages ein Stück. Ja. Du hast in deinem Buch, oder vielleicht nochmal vorher was anderes. Warum Ayurveda? Ja, also ich habe mir dann gedacht, ja, kennen Sie ja ein bisschen von mir auch, in den vielen Lebensjahren. Warum hat Ayurveda so einen Boom? Du bist ja doch so schön die Welle gesurft, gekommen, als es noch gar nicht so bekannt war, mitverantwortlich als Pionier es bekannt gemacht zu haben. Und jetzt habe ich so das Gefühl, manchmal von allen Ecken erreicht mich Ayurveda, Know-how, Wissen, Coaches, was es alles gibt. Warum in unserer westlichen Welt springen wir so drauf an?
Ja, also es ist, kann, also eine pauschale Antwort, also ich glaube, dass es ein Thema im Ayurveda, es ist halt sehr individuell. Also Ayurveda hat konkret immer nur die individuelle Persönlichkeit im Blick. Und das kommt der Zeit, glaube ich, schon entgegen, wo es den Menschen ein Bedürfnis ist, in einer Zeit, wo gefühlt in der Masse vieles untergeht. Ja, das ist es gibt Struktur, es gibt ein System und jemand sieht mich individuell. Ne? Was ja das Problem ist im Ayurveda, wenn es um Studien geht, ist ja immer die Frage, gibt es Studien? Ne? Das sage ich auch, ne, zur Liebe gibt es auch nicht so wahnsinnig viele Studien, ne, weil das ja auch mein individuelles Befinden beeinflusst meine Darmflora, es ist ja relativ komplex. Ja, und so Massenstudien, eine für alle, das Prinzip, das Essen, was alle heilt, das war noch nie die DNA des Ayurveda, sondern im Ayurveda ging es immer um die individuelle Person in seiner momentanen Situation. Und das spricht die Leute, glaube ich, an, ne? Dass es so was Maßgeschneidertes ist, wo man sie persönlich sieht. Es geht um das Thema Urnatur, also um deinen Kern, um deinen Körper, um deine Gesundheit. Ja, dann glaube ich auch, dass es eine Methode ist, die auch mit vielen angenehmen Anwendungen verbunden ist. Also es geht um leckeres Essen, auch die Anwendung. Die Massagen sind ganz angenehm. Also gut, bei einer Ayurveda-Kur, bei einer klassischen Kur gibt es natürlich auch ein paar Dinge, die sind nicht ganz so schick, aber weit entfernt von oft die Dingen, auch von der Stimmung, von der Atmosphäre. Also in so einem Ayurveda-Kurzentrum hast du jetzt einen anderen Spirit, wie in einem klassischen Krankenhaus, ne? Also mit Linoleumboden und LED-Lampen und so. Also übergeordnet geht es, glaube ich, um dieses Thema individuell gesehen werden und auf mich wird maßgeschneidert eine Methode entwickelt. Das ist, glaube ich, das, was Ayurveda so beliebt macht. Abgesehen davon, also davon war ich schon immer überzeugt, das war auch ganz spannend. Mein damaliger Lektor, der Gerhard Riemann, bei dem Koch dich glücklich erschienen ist, das werde ich auch nie vergessen, da saßen wir 2010 bei ihm in München im Büro. Und weil Kailash, mein damaliger Verlag, hatte noch nie ein Kochbuch gemacht, ich natürlich auch noch nicht. Und da saßen wir so am Tisch und sagen, wir probieren jetzt mal was aus. Und da sagte der Herr Riemann damals, Herr Mehl, ich glaube an Sie und ich glaube an das Thema. Aber uns muss beiden bewusst sein, wir sind wahrscheinlich 10 bis 15 Jahre zu früh dran. Ja, so. Und das war 2010, jetzt sind wir im Jahr 2022. Damals hatte er schon den richtigen Riecher, weil es natürlich jetzt immer beliebter wird, weil es halt auch funktioniert. Also so bin ich ja auch zum Ayurveda gekommen. Ich habe mir jetzt nicht Ayurveda explizit ausgesucht, sondern ich bin da auch so ein bisschen reingerutscht und weil ich mir über die Erkrankung von meinem Dad verschiedene Methoden angeschaut habe. Und beim Ayurveda hat es einfach Klick gemacht, weil ich gemerkt habe, es macht Sinn, es ist logisch und es funktioniert. Also es gerade diese pragmatische Ebene, also jetzt losgelöst von diesen feinstofflichen Dingen, es ist eine Methode, die basiert auf der Logik der Natur, auf der Zusammenhänge der Natur und wir als Teil des Ganzen. So, das ist wie Schwerkraft. Ob du an die Schwerkraft glaubst oder nicht, wird an ihrer Wirkungskraft nichts ändern. Ja, wenn du stolperst oder beim Skifahren, wenn es dich hinhaut, fällst du halt in den Schnee und fliegst nicht Richtung Himmel, weil die Schwerkraft zieht dich nach unten.
Genau.
Und das ist das, was mich beim Ayurveda bis heute fasziniert. Jeder hat einen Zugang oder viele haben einen Zugang. Also ich habe noch keinen erlebt jetzt bei den ganzen unzähligen Seminaren, dass jemand sagte, nee, macht irgendwie keinen Sinn. Weil das ist das Schöne. Selbst bei einem Atheisten wirkt Kurkuma entzündungshemmend. Ne? Das ist der pragmatische Ansatz.
Ja, und es ist eine uralte Lehre, ja. Also die ja auch, weil du vorher die Klosterheilkunde erwähnt hast, letztendlich sogar die, ne, als die über die Wege des Ostens zu uns in den Westen gekommen und hier als Klosterheilkunde ein paar tausend Jahre später sichtbar
ja.
Am Ende, ne? Genau.
Definitiv. Also sag mal, solange die Natur so funktioniert und die Gestirne so gehen und der menschliche Körper so funktioniert, wird Kurkuma wirken und warmes Wasser wird den Darm entspannen. Das sind ganz einfache Prinzipien und deshalb auch Kompass. Also Ayurveda ist, sagen wir, es ist eine Einladung. Ja, also es ist jetzt nicht der ultimative Heilsbringer. Man kann auch keine Wunder bewirken. Ja, weil manchmal wird ja von der Alternativmedizin werden dann die großen Wunder erwartet durch Tee trinken und mal Suppe essen. Aber es hat Antworten auf viele Fragen. Das ist ja auch, glaube ich, so mit ein Erfolg, weil wir in einer Zeit leben, wo viel Unklares ist, viel Unsicherheit. Die Menschen suchen so ein bisschen nach Instanzen. Sieht man ja auch, wie der Coachmarkt und der Lebensberater und Anführungszeichen Guru-Markt explodiert ist. Einfache Antworten funktionieren immer noch. Also es liegt, glaube ich, daran, dass der Mensch auch eine Sehnsucht nach Orientierung hat. Mhm. Und im Optimalfall steht einer da vorne, an dem kann ich mich orientieren. Der sagt mir, wie es geht. Und dann hat man schon mal eine gewisse Entscheidung den Menschen abgenommen. Und die Seite hat Ayurveda natürlich auch. Ja? Wobei der Riesenunterschied ist, es geht ganz viel um Eigenverantwortung. Mhm. Ja. Deshalb auch der Kompass. Also ich kann jetzt nicht sagen, hier, ich habe die 5 ultimativen Schritte und du musst die Meditation machen und du musst Journaling machen und was auch immer. Ne? Wenn ich keinen Bock habe auf Journaling und kein Porridge mag, wäre ich schon mal raus. So. Ja. Aber ich brauche ja eine andere Antwort. Ne? Und das ist das Schöne im Ayurveda. Mein Bild in den Ausbildungen ist dann immer, stellt euch vor, wir haben wie so einen Apothekerschrank, das sind 1000 Schubladen. So, und jetzt ist ja die Kunst, welche 2 bis 3 Schubladen öffne ich für den individuell, der vor mir sitzt. Mhm. Ja, also es geht, der Traum wäre 5 Schubladen für alle, ne, wie ja viele Ratgeber funktionieren. Der Mensch ist aber relativ komplex. Ja, und deshalb tue ich mich immer schwer mit so, das ist der Weg, sondern eher aus Sicht des Ayurveda, das sind Schritte, wie im Kompass, da ist eine Möglichkeit zur Orientierung. Aber welchen Weg du dann einschlägst, das liegt an jedem selber. Man kann nur sagen, das sind Wege, die sind Millionen von Menschen schon gegangen und offenbar hat es funktioniert. Das ist so mein Blick aufs Ayurveda.
Schön, sehr schön hast du das beschrieben. Jetzt, ich habe in dem Buch einen Satz gelesen, den habe ich mir auswendig gemerkt, der lautet, es ist gar nicht so schwer, ein gesundes, glückliches Leben zu führen. Würde ja viele Ratgeber und viele Coaches einmal gleich mal so aus dem Sessel heben. Es ist gar nicht so schwer, ein gesundes, glückliches Leben zu führen. Und gleichzeitig suchen viele Menschen nach Unterstützung, Rat, Orientierung, wie du es uns gerade so schön erklärt hast. Was werden jetzt so, wenn ich dich sage, ja Volker, bitte verrat mir, was ist wirklich so das Wichtigste oder welche sind so diese Guidelines für dieses gesunde, glückliche Leben jetzt aus deiner Sicht oder aus der Sicht des Ayurveda-Experten?
Ja, also ein ganz wichtiger, elementarer Aspekt, aber es liegt vielleicht auch daran, wenn ich aus einer Handwerkerfamilie komme, ist das Thema Tun und Machen, also was ins Erleben bringen. Ne? Also deinen Weg kannst du ja nur finden, indem du dich selber erlebst, indem du aktiv was machst, weil wie will ich mich erleben? Also Bücher lesen ist schön, ist auch kann ein Einstieg sein, aber nur dadurch werde ich mich nicht erleben und kennenlernen in gewissen Situationen und auch nie rausfinden können, was ist es, vielleicht wo ist jetzt meine Kompetenz, was macht mir Freude, ja, was kann ich gut, was kann ich nicht gut. Deshalb ist so immer dieses Verharren und man kauft ein Buch und hofft auf die Antwort, aber das ist vielleicht nicht meine Antwort, die erlebe ich nur dann, das ist wie bei dem Atmen oder wie beim Kochen, aktiv ins Tun zu kommen. Ja, und dann ist es ähnlich wie beim Kochen auch, dann ist es gar nicht so spektakulär, weil Ayurveda oder die Empfehlung des Ayurveda sind an vielen Stellen relativ unspektakulär. Also wenn es darum geht, das Thema warmes Wasser morgens, ne, so der Klassiker zum Start, oder sich dann ein Frühstück selber zubereiten. Und dann wird in der Ayurveda-Szene dann eher diskutiert, oh, mache ich erstmal einen Fragebogen und ist jetzt für mein Dosha Dinkel besser oder Hafer oder Amaranth oder Also emotionslos ist es, ob das jetzt Dinkel ist oder Hafer. Der viel entscheidendere Aspekt ist, dass man es angeht und ich beginne den Tag morgens damit, ich tue mir was Gutes und bringe ich damit ins Erleben. Also auch so dieses Thema Minimal Design. Also jetzt, ich sag mal so ein bisschen der Gegenentwurf zu Eat Pray Love. Also nicht alles ist scheiße und ich kündige meinen Job und trenne mich von meinem Partner und gehe erstmal nach Bali und Goa und Indien und warte auf den Blitzschlag der Erleuchtung, sondern erstmal zu sagen, nein, ich bleibe in meiner konkreten Situation und fang vielleicht erstmal an und mach mal einen halben Tag Praktikum irgendwo. Geh in eine Küche, geh in eine Kindertagesstätte, geh in eine Autowerkstatt. Wenn irgendwas in mir ist, was arbeitet, ja, ist es ganz wichtig, dem Raum zu geben, um mich da auch zu erleben. Und das ist dann ähnlich wie die Tasse warmes Wasser. Das ist ein kleines Ding mit einem großen Effekt. Und das ist da umgekehrt genauso. Also nicht so, weil man, ich habe oft so ein bisschen den Eindruck, dann muss es gleich die Wurzelbehandlung sein. Und dann muss es die Ausbildung sein und das Riesending und alles ist Mist und alles ist neu. Und dann hockst du in deiner neuen Bude und stellst fest,
Der Sack ist immer noch unausgepackt da in der Ecke.
Immer noch so derselbe Mist wie vorher. Also deshalb, das was in dir steckt, das ist wie beim Kompass. Also ich bin kein großer Fan von alles ist neu und unendliche Transformation und noch mehr Potenzial und noch mehr und du hast noch nicht genug und da geht noch mehr. Also ich bin eher Freund dessen, dass ich davon ausgehe, ich habe schon alles, was ich brauche. Also mir fehlt erstmal nichts. Also ich komme aus der Fülle und nicht aus dem Mangel. Das ist wie in der Natur. Ne? Wir haben so ein kleines Pony, also ist jetzt kein Riese, so ein kleines irisches Pony, der ist voll in seiner Natur. Ja, der ist komplett da, weil der Mensch ist das einzige Wesen, das morgens aufsteht und sich nicht freut, oh, ich bin ein kleines, cooles Pony, sondern der Mensch kann morgens aufstehen und sagen, scheiße, eigentlich wäre ich lieber ein Friese und wäre so größer und das ist für die Natur überhaupt kein Problem. Die Natur ist, wie sie ist und erfreut sich an dem, was schon immer da ist. Und das versuche ich dann auch zu übertragen. Ja, auch wenn die Leute hierher kommen und sagen, wir gehen erstmal davon aus, du bist mit allem ausgestattet, was du brauchst. Und das Einzige, was vielleicht spannend ist, wenn man das Umfeld dahingehend modifiziert, dass das, was schon immer da war, einfach rauskommt. Das ist wie wenn du deinen Garten neu bepflanzt. Das Erste, was dir gesagt wird im Gartencenter, ist, sie brauchen Pflanzerde. Also wenn du zu einem Gartenmarkt gehst, für jede Blume, es gibt für Rosen, für Geranien, für Rhododendron, für Stauden, gibt's eigene Pflanzerde. Ja. Weil man schon weiß, okay, wenn ich Rhododendron anpflanze, braucht ihr offenbar ein gewisses Milieu, damit er wachsen kann. So, und was für den Rhododendron gilt, gilt für uns ja ganz genauso. Das heißt, wenn ich will, dass der Samen, der schon immer da war, sich schön entfalten kann, ist das entscheidende Prinzip nicht am Samen rumzufummeln, Aus Sicht des Ayurveda geht es sowieso nicht, weil aus dem Rhododendron wird keine Palme. Das wird immer einer bleiben. Sondern einfach zu schauen, das, was mir gegeben wurde, den schönsten Rhododendron wachsen zu lassen, den es gibt. Ja? Und da hilft aus meiner Erfahrung, schauen, was schon da ist und ins Erleben kommen, in die konkrete Situation gehen mit kleinen Dingen. Wenn ich ein Faible habe für Backen, veganes Backen, nicht gleich einen Job kündigen und eine vegane Bäckerei aufmachen, sondern erstmal ein Praktikum, einen Tag in der Bäckerei, um festzustellen, oh, habe ich Bock drauf, um 6 aufzustehen, komme ich mit dem Mehlstaub klar, habe ich Bock auf Kunden, wie sieht's aus mit der Buchhaltung, will ich hinterher die Bude noch putzen, so. Und dann merkt man, entweder es ist mein Ding, oder ich merke, da muss ich schon gar nicht mehr hingehen. Also auch da eine Klärung schaffen, Leitplanken schaffen, dass ich schon mal weiß, da muss ich nicht hin. Also das ist es schon mal nicht. Und das kommt immer nur durchs Machen und nicht durchs Nachdenken, weil dann werde ich mich nie erleben.
Schön. Hast du toll gesagt. Ich bin ja auch so ein Fan von so ein pragmatisches, also so ein Vibe hätte ich jetzt mal gesagt, so ein pragmatischer Mensch, wo ich immer sage, es geht darum, ums Tun. Wir sind Mensch geworden, um nicht alles im Kopf herumzuwirbeln, sondern es zu erleben. Aber was schöne Worte hast und vor allem dieses Nicht-Herumfummeln am Samen, also das, da kriegst du gleich eine Auszeichnung von mir. Das finde ich eine tolle Formulierung. Super toll. Du hast das ja auch im Buch so schön beschrieben, rund um das Thema sinnstiftende Tätigkeit. Ne? Da waren so mal an einer Stelle rausgehoben, Spiritualität, sinnstiftende Tätigkeit und das Thema Beziehung, so als so die großen Themen, die uns halt eh wahrscheinlich alle bewegen. Und da hast du das eben auch so schön gebracht, dass sinnstiftende Tätigkeit ja auch das ganz Kleine sein kann. Ne?
Ja, definitiv. Also es ist so eine, ja, ob es die Zeit ist oder wie auch immer, also es ist gefühlt so die, ob es getrieben ist von Büchern, von Medien, von was auch immer, es ist gefühlt so die Suche nach dem großen Blitzschlag. Mhm. Ja, also am besten barfuß in Bali am Strand sitzend, so kommt der Moment der Erleuchtung und dann habe ich das jetzt für alle Zeiten und das ist dann mein Weg. Und auch da ist das Leben im positiven Sinn einfach, ja. Also man hat auch das Gefühl, immer was tun zu müssen, ja. Dass man ist immer getrieben, man muss noch da und noch die Ausbildung und oft ist es in der Natur, auch wenn es uns total schwer fällt, einfach mal nichts tun. Einfach mal nicht rumfummeln und nicht manipulieren, sondern einfach mal lassen, ne? Schauen, was ist schon da. Und dann mit diesen kleinen Dingen auch starten. Und es gibt nicht per se Jobs, die glücksverheißend sind oder nicht glücksverheißend sind. Ich meine, klar, davon lebt eine ganze Branche, ja, dass man eine Ausbildung macht. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also wenn man jetzt nur Ayurveda oder Yoga macht, ist das jetzt nicht der Glück zur allgegenwärtigen Glückseligkeit, sondern was Sinn macht oder was man beeinflussen kann, ist die Einstellung zu dem, was ich tue. Also es geht nicht um Jobs, ja, sondern es geht darum, mit welcher Einstellung, ja, es geht um die innere Haltung. Mhm. Ja, wir sind natürlich eine Gesellschaft, es geht sehr um die äußere Form. Na, das ist ja wie im Yoga. Mhm. Wenn du in die hippen Yoga-Studios gehst in München und Berlin und Hamburg, ist total wichtig, dass deine Hose zur Matte passt. Ne? Das ist ja so erstmal so, ist es alles schön und schick und so. Ja, und dann sehe ich gut aus und man fummelt 10 Minuten mit irgendwelchen Apps rum, damit die Falten und die grauen Haare weg sind. Aber im Endeffekt, für all das, was du tust im Leben, ist die innere Haltung entscheidend und nie die äußere Form. Weil dann kann Karottenschälen total heilsam sein. Ja, weil was da draußen Menschen oft versuchen, ist der Ansatz von außen. Also gerade wenn es um Tätigkeiten oder Beziehungen geht, gibt es halt 2 bewährte Modelle. Man wechselt den Partner, man wechselt den Job. Ja. Mhm. Um dann festzustellen, dass du wie beim Running Sushi denselben Mist wieder erlebst, nur der Protagonist an der anderen Seite vom Tisch hat halt gewechselt oder du hockst jetzt in einem anderen Büro. Ja. Aber dann gibt's immer so die Momente, dass du denkst, oh Scheiße, das Gespräch habe ich doch schon mal geführt. So. Ja. Ne? Und das wird sich erst dann, glaube ich, ändern, wenn du deine innere Haltung zu den Dingen veränderst. Und dann kann ein relativ unspektakulärer, also es gibt sowieso spektakulär, unspektakulär gibt's in der Natur nicht. Ne? Eine Rose denkt da nicht morgens, was bin ich für spektakulär schöne Blume. So, also das ist so eine Selbstverständlichkeit. Und dann, ob du die Straße fegst, ob du Koch bist, ob du im Archiv sitzt, auf einer Finanzbehörde, wenn deine innere Haltung zu dem, was du tust, dich nährt, dann ist es genau das. Und es gibt eine schöne Definition von Tal Ben-Shahar. Der hat das schöne Buch geschrieben, Glücklicher. Also gibt auch schöne Talks auf YouTube. Der lehrt positive Psychologie in Harvard. Also hält Vorlesungen über Glück. Und der hat eine schöne Definition, auch durch viele Befragungen. Das kann ich auch nachvollziehen. Glückliche oder zufriedene Menschen zeichnen immer zwei Dinge aus in ihrem Leben, in ihrem Tun. Sie erfahren immer eine tiefe Befriedigung aus dem, was sie gerade tun und erkennen einen Nutzen daraus für die Zukunft. Also ist bei mir so, wenn ich da stehe und koche hier meine Suppe, entspannt mich das total im Moment. Und mein Nutzen für die Zukunft ist, ich weiß, wenn die Tür hereingeht, kommen Leute und freuen sich auf ein leckeres Essen. Ja, das ist dann quasi so ein rundes, in sich geschlossenes, harmonisches Konzept. Bei uns ist es ganz häufig so, ich muss mich jetzt quälen, um vorne raus irgendwas zu erreichen. Ja, und dann habe ich das und stelle aber fest, oh, der erwartete Knalleffekt ist jetzt aber ausgeblieben. Wo ist jetzt das Gefühl der immerwährigen Glückseligkeit und jetzt habe ich es doch. Ne, und warum geht's mir trotzdem scheiße? Weil das hört nie auf.
Wie die Karotte dann vor der Nase, ne? Dann schälen wir sie nicht, sondern tragen sie vor der Nase her, die Karotte.
Ja, also was mir ganz, ganz wichtig ist, das hatte ich auch im Buch geschrieben, ist so das Thema Frieden finden. Ne? Also auch so dieses Ding inneren Frieden finden. Und das ist auch für jeden individuell. Ja, wann sich dieser Zustand einstellt. Und ich war ja genau auch auf dem Trip. Und das muss man auch jedem zugestehen. Da ist man wieder bei dem Thema individuell rauszugehen, sich zu erleben, Fehler zu machen. Ich hatte das ja auch gebraucht, dass ich weg bin aus der vermeintlichen Provinz und musste in die große, weite Welt, um dann in Berlin im Soho-Haus zu sitzen, ne, also im Hotspot der Hippen und Wichtigen, um mich dann total deplatziert zu fühlen. Ne, um zu sagen, ey, was machst du hier? Hier kriegst du noch nicht mal, kannst du nicht mal einen Kaffee auf Deutsch bestellen. Jeder um dich rum quatscht wichtig Englisch, wobei keiner kommt aus England und Amerika. Aber weil es hip ist, quatscht man halt Englisch. Mhm. Und da sage ich da aus und denke, Alter, was machst du hier? Das war aber total heilsam. Das ist wieder das Thema weglassen, weil ich dann für mich gelernt habe, das ist ein Weg, den muss ich schon gar nicht mehr einschlagen. Ich habe es aber ausprobiert. Und dieses Gefühl von irgendwo sitzen und sich völlig deplatziert fühlen, das kannst du nur erleben. Du kannst ein Buch drüber lesen und du kannst es erleben. Mhm. Und dann klärt sich so vieles und viele Dinge, die ich für mich sehen wollte, erleben wollte, hat mir auch das Leben geschenkt. Habe ich mir dann erarbeitet. Ich wollte was sehen von der Welt, weil das früher bei uns nie möglich war, weil die Eltern nicht viel Geld hatten. Ja, und dann durfte ich über meine Arbeit auf den Malediven kochen, auf der MS Europa 2 kochen, durfte Asien sehen und spannende Plätze, um dann wieder hierher zurückzukommen, von da, wo ich vor 13 Jahren losgezogen bin, aber das mit Frieden auch zu machen. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres wie Sehnsüchte, die du dir verkneifst oder die du dir nicht erfüllst oder Wege, die du nicht gehst. Ja. Das ist ja so eine typische Erfahrung, dass Menschen am Ende des Weges eher Dinge bereuen, die sie nicht getan haben.
Ja? Aber Ja, ich finde aber schön, und das finde ich im Buch schon sehr bestärkend, auch immer auf mehreren Seiten so dieses, dass dieses Gefühl entsteht. Weil so dieses, wenn ich jetzt nur bin oder wenn ich jetzt nicht getrieben bin von irgendeiner großen Sehnsucht nach irgendwo groß wohin, dann ist dieser Ayurveda-Schlüssel, Kompass, schon sowas wie eine Bestätigung für die, die da sind und sagen, ja, jetzt bin ich nur eine Zahnarzthelferin, eigentlich liebe ich mein Leben, eigentlich strebe ich nicht nach mehr, eigentlich geht es mir gut, ja, geht es mir eigentlich gut. Ja, und das fand ich so schön rausgearbeitet, diese einfachen Prinzipien, um einfach die individuelle Geschichte gut reflektieren oder einfach was zu haben, um zu reflektieren. Das
Ja, also ich
genau.
glaube auch, dass ganz viele Menschen müssten gar nicht unzufrieden sein. Die haben vielleicht schon alles. Es ist dann vielleicht nur so ein Gefühl, dass man, wenn die ganze Welt gefühlt durch die Welt reist und fantastische Dinge tut, dass man so denkt, oh, ich bin doch nur in Anführungszeichen Zahnarzthelferin oder arbeite bei der Stadtreinigung, was auch immer. Das sind aber alles Dinge, die von außen kommen. Wichtig ist mein eigener innerer Kompass. Ja? Und wenn ich mich da aufgehoben fühle und dieses Gefühl von Frieden habe und sagen, da wo ich jetzt bin, bin ich genau richtig. Ja? Und wenn ich das Gefühl habe, irgendwie es stimmt nicht, nicht zu glauben, ne, es ist mein Thema, da mir fehlt noch was. Sondern vielleicht eher dieses Thema Pflanzerde anzuwenden und zu schauen, okay, vielleicht sollte ich mal mein Milieu verändern und schauen, was ist es denn drumrum? Ne? Also ich habe keinen Mangel, sondern vielleicht habe ich einfach nur den falschen Dünger benutzt und schau mal, was kann ich tun, um das Schöne, was schon immer da war, besonders zu nähren. Das ist eigentlich die Idee vom Kompass.
Nein, das ist wunderbar. Also wie gesagt, ich habe es eh schon hergezeigt. Wir werden es auch noch verlinken, ganz klar. Ja, mit dem Blick auf die Uhr ein bisschen schon.
Ja.
In unserem, ich denke, das Buch haben wir jetzt einmal rund werden lassen, aber ich weiß von unserem Vorgespräch und auch weil ich dich ja ein bisschen stalke seit vielen Jahren jetzt schon, dass du nicht nur Großes vorhast, sondern auch momentan ein sehr schönes Projekt begleitest. Diese Sache mit dem Hospiz, magst du davon erzählen? Ich finde es einfach, ja, zeigt dich
Ja,
noch als Mensch auch so schön.
das ist das Thema, auch so Dinge nach außen tragen, ne? Also auch das Thema Relevanz und was ich auch gesagt habe, erleben. Du erlebst dich ja selber, vor allem im Tun. Und das war ein Ding, was ich schon länger mit mir rumgetragen auch habe, was ich nochmal tun wollte. Auch natürlich, ja, so inspiriert von den Erfahrungen von meinem Dad damals. Das war schon sowas, wo ich würde gerne in diesen Bereich gehen. War dann ja auch im Zivildienst, habe da mein Zivi gemacht in der Chirurgie und wäre da auch fast gelandet. Hätte fast da eine Ausbildung gemacht. Aber gut, damals mit 19, 20 war so das Gefühl, vielleicht doch nochmal was anderes machen. Aber das hat mich seit der Zeit nicht mehr losgelassen. Und wo ich dann auch gemerkt habe, es gibt natürlich auch immer mal so Phasen, trotz Büchern, allem, das ist das Thema Menschliche, wo ich dann so denke, okay, will ich jetzt bis ans Ende meiner Tage als Band rumziehen und jetzt noch die nächsten 50 Jahre dieselben Lieder singen? Oder will ich jetzt nicht nochmal einen anderen Move auf reinbringen, nochmal was auch in den Bereich reingehen zum Thema Wachstum, wo ich noch nicht war und auch gefühlt, wo Ayurveda für mich hingehört, weil Ayurveda gehört für mich ganz stark auch in den Therapie-Bereich, nicht nur in den Lifestyle-Bereich, was ja auch schön ist, aber so meine eigene Motivation war zu sagen, ich will da nochmal eine andere Relevanz für mich auch reinbringen. Und dann hat es jetzt zum Glück ergeben, dass es so ja auch ein Jahr ein bisschen ein Puffer drin habe. Bis nächstes Jahr im November ein neues Buch erscheint, weil mir auch wichtig war, ich wollte jetzt nicht raus aus allem, also jetzt kein klassisches Sabbatical und irgendwie durch die Welt reisen, sondern ich wollte dann ganz konkret was tun, aber es auch integrieren in meinen Alltag. Ja. Ne? Also ich habe hier die Kochschule weiter, es gibt das normale Alltagsleben weiter. Und jetzt habe ich zum Glück auch mit Anke eine Frau, die das auch unterstützt und mitträgt. Und dann habe ich mir was gesucht, weil ich wollte ins Hospiz. Das war ganz, ganz klar, in dem Bereich was zu machen. Und dann hat sich der Kontakt ergeben in das Hospiz Emmaus, das ist im Saarland in St. Wendel, also so gut anderthalb Stunden weg von hier. Und die haben eigentlich nur jemand gesucht, klassisch so in der Hauswirtschaft, also der so 2 Tage die Woche mitkocht. Und dann habe ich, das war genau das Thema. Ich habe da einfach hingeschrieben, angerufen und gesagt, hallo, da bin ich, ich würde gern. Und dann haben wir uns gesprochen. Und dann zum Glück, die sind auch sehr offen, die Geschäftsführerin ist total offen, das Pflegeteam ist super offen. Und jetzt bin ich eben nicht nur 2 Tage die Woche mal für ein Jahr, so als Art freiwilliges soziales Projektjahr, um da 2 Tage für die Gäste zu kochen. Und auch, was auch schön ist, nochmal besondere Wünsche zu erfüllen. Weil es ist natürlich, wenn die Leute zu Kochkursen kommen oder zu uns in die Weinbar, die freuen sich auch, dass es was Leckeres zu essen gibt. Aber das ist für mich natürlich nochmal von der Relevanz so einer, nochmal so ein Schlag emotional obendrauf, weil es ja immer sein kann, dass es gefühlt die letzte Mahlzeit war, die sie auf diesem Planeten genießen durften, und ich war das, der das für die zubereiten durfte. Das ist auch nochmal so ein, schwer zu beschreiben, aber so ein Feeling, wo ich sage, das nährt mich nochmal besonders, und deshalb werden wir zudem auch das Thema Ayurveda mit in die Pflege integrieren. Also wird das Team schulen, dass wir Öle selber ansetzen, Heilöle, Massageöle, Sude selber ansetzen, um dass das auch Hand in Hand geht. Also die Schmerztherapie, auch die Schulmedizin, das zusammen mit Ayurveda zu integrieren und das jetzt mal ein Jahr zu machen und auch da offen. Also das ist so, ich habe keine Ahnung, was am Ende daraus wird. Ist mir aber im Prinzip auch egal, weil ich mich dann freue, einfach die 2 Tage da zu sein, und dann ist es genau der Moment, weil du weißt nie, was kommt, ne? Wie ist die Stimmung? Geht was? Geht nix? Aber das ist an der Stelle auch gar nicht so wichtig, ob ich da jetzt für 3 Gäste koche oder 10 Leute. Mir ist nur wichtig, diese Energie und diese Relevanz, die es mir in dem Moment gibt, und natürlich auch, klar, das Feedback, ne? Nochmal so ein, in einer besonders intensiven Situation den Menschen was mitgeben zu können.
Schön, und auch sozusagen wirklich dem Ayurveda diese Bedeutung in diesem sensiblen Bereich des Lebens hier auch für uns klar zu machen. Ja, weil es ist ja sowas wie, du setzt ein Licht wohin, und wir sehen die Bedeutung von Ayurveda jetzt im Hospizbereich. Da kann ja was Wunderbares auch entstehen, indem du andere Menschen mit diesem Licht inspirierst auch, ja, das weiterzutragen.
Ja, das Spannende im Hospiz, viele glauben ja, es geht im Hospiz um Sterben, aber in erster Linie geht es ja nochmal um intensiv Leben.
Ja.
Also den Moment, also es, vielleicht finde ich es auch deshalb so spannend. Was Ähnliches erlebe ich häufig, wenn es um Krebspatienten geht. Viele Menschen haben so gewisse Berührungsängste, wenn es darum geht, dass man mit Krebspatienten oder zu tun hat, oder so gewisse Berührungsängste im Hospiz, dass man sagt, finde ich spannend, könnte ich jetzt aber nicht. Im Prinzip, wie jetzt auch bei uns ist es eine Begegnung unter Sterbenden. Weil bei uns beiden ist die Sterbewahrscheinlichkeit 100%.
Ja.
Trotz Ayurveda. Der einzige Unterschied ist, dass bei Menschen, die im Hospiz sind oder die eine lebensverkürzende Diagnose bekommen, dass der Faktor Zeit auf einmal eine ganz andere Wucht bekommt. Mhm. Weil wir, die vermeintlich gesund sind, na, wir glauben ja, uns trifft's nie und wir werden alle mindestens 100. So. Und das dreht sich auf einmal komplett in dem Moment, wenn Menschen eine Diagnose bekommen oder wenn Menschen ins Hospiz gehen. Deshalb ist im Prinzip die Tatsache, dass man mit Sterbenden zu tun hat, ist eine ganz alltägliche Situation, weil das hast du mit jedem Menschen, mit dem du sprichst. Der einzige Unterschied, auch da ist die innere Haltung. Das heißt, mit wie viel Leben lädst du diesen Moment, den du jetzt hast, auf? Und das ist eben in der Hospizsituation, wo man versucht, jeden Moment, der bleibt. Weil man muss heute schauen, es kann morgen, es kann in der Stunde. Es ist manchmal im Hospiz so. Es sitzen Leute noch beim Mittagessen und dann kommt man am nächsten Tag zum Frühstück und ist in 3-4 Stunden später verstorben. Mhm. Ja. Und deshalb ist es das Hospiz eben der intensivste Raum somit, wo man jeden Moment leben, also das, was in den ganzen Coaching-Büchern so drinsteht, das ist ja auch so ein gern genommenes Gedankenspiel. Stell dir vor, du hättest nur noch einen Tag zu leben. Also ich glaube, viele, die so Bücher schreiben, werden erstaunt, oft wie unspektakulär ein letzter Tag aussieht. Ja, aber eigentlich geht's genau darum, den Moment wirklich 100% mit Leben aufzuladen und das Leben auch mal so sein zu lassen, wie es ist, wie wir es vorher hatten. Es muss nicht jeder Moment hochspektakulär sein. Na, das ist ja immer so dieses und wenn mein Leben jetzt nicht spektakulär ist und mein Job nicht spektakulär und die Welt verändert. Nee, manchmal ist es auch einfach nur gut, da zu sein. Das ist 100% Leben.
Schön. Ist auch ein schönes Schlusswort eigentlich für unser Gespräch. Wir plaudern jetzt eigentlich fast schon doppelt so lang, wie wir geglaubt haben, dass wir plaudern. Und ich spüre gerade, ich könnte noch lang mit dir reden. So ist es nicht.
Dann treffen wir uns einfach nochmal irgendwann.
Ja, das werden wir machen. Es gibt ja auch Anlass dazu. Du hast mir schon erzählt, du arbeitest an neuen Büchern, spannende Themen. Und da komme ich ganz bestimmt wieder auf dich zurück, lieber Volker.
Sehr gerne. Ich
danke schön für dich. Danke für alles, was du so wunderbar in diese Welt bringst, für dein Wissen, für dein Tun vor allem, ja, und uns damit wirklich eine Inspiration bist. Danke dir.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Und all unseren Zuhörern, Zuschauerinnen sage ich auch Dankeschön an der Stelle für das Kostbare, was sie uns geschenkt haben, nämlich ihre Lebenszeit.
Ja.